Roland Kaiser hat Fans unter 60. Man kann problemlos auf die Ritzen zwischen zwei Steinen treten und Hugo Egon Balder ist nicht der schlauste Deutsche. Diese und mehr Verschwörungstheorien machen immer wieder die Runde. Da die Welt der zusammenfabulierten steilen Thesen mit zum Teil fatalen Folgen immer größer wird, widmen wir uns schon zum zweiten Mal diesem weiten Feld, auf dem so manche durch das Maislabyrinth des wirren Unfugs irren, das hunderte Eingänge, aber leider keinen Ausgang hat.
In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner, der eine so fabulöse Einleitung formuliert hat, und mir, Gischott. Zum zweiten Mal Verschwörungstheorien. Wir haben gedacht, das verträgt irgendwie einen Remix, das Ganze. Und es ist dann eine Neuauflage geworden, noch nicht mal ein Remix. Und wir haben uns nochmal 6 Verschwörungstheorien rausgesucht, die wir gegeneinander ausspielen.
Und an dieser Stelle der obligatorische Grätschritt aus der Regie. Ich möchte natürlich den Punktestand aus der letzten Folge beziehungsweise nach der letzten Folge hier offenbaren. Es steht tatsächlich mittlerweile 18-15 für mich, denn der Punkt ging an den Kölner Dom. Ich finde das sehr, sehr gut, als geborener Kölner, dass die entsprechenden Zuhörerinnen und Zuhörer sich für dieses Bauwerk entschieden haben. Leid tut es mir so ein bisschen für die ganze Competition hier, also Johnny, hau dich mal so ein bisschen rein hier. 18-15, Punkt für mich.
Und ich würde sagen, in diesem Sinne, das ist natürlich ein veritabler Stand. Und fängst du mal an, oder?
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, wie gesagt, Verschwörungstheorien, ein so weites Feld, dass wir gesagt haben, wir machen das nochmal mit 6 weiteren. Hört gerne auch in die erste Folge rein zum Thema Verschwörungstheorien. Sie ist leider zeitlos. Ja, das ist leider noch nichts davon, glaube ich, komplett verschwunden. Ich beginne mit dem Wahlbetrug. Der Wahlbetrug, Rigged Election, kommt da so einigen sofort in den Kopf. Die Aussage von Donald Trump rund um die US-Wahl 2020, wo er eben das Gerücht gemeinsam mit Mitstreitern streute oder die Behauptung aufstellte, die Wahl sei doch gefälscht gewesen. Entsprechende Anhaltspunkte ließen sich da nicht finden. Also man geht nach allem, was die Experten, Beobachter und dafür vorgesehene Verfahren eben in einer Demokratie ergeben haben, davon aus, dass es keine nennenswerten Unstimmigkeiten gibt, beziehungsweise eben keinen Wahlbetrug gab. Das kann man als gesichert ansehen. Somit ist das eine natürlich ganz kleine Verschwörungstheorie, die aber weiterhin munter verbreitet wird. Und die Behauptung, dass Wahlen gefälscht werden, die gibt es halt nicht nur in den USA. Die ist nicht neu, das hat nicht nur Donald Trump erfunden, aber sie hat natürlich dadurch auch wieder Aufwind gekriegt, auch in anderen Demokratien. Unter anderem in Deutschland gibt es auch immer wieder die Behauptung, dass Wahlen nicht mit rechten Dingen zugingen. Es gibt tatsächlich Leute, die wirklich glauben, man hätte in der DDR bei den Wahlen gefälscht. Kannst du dir das vorstellen? Das ist irre, oder?
Das ist wirklich verrückt.
Ich verstehe es nicht, weil, also, wenn du schon die Wahl fälscht, warum sollen die dann 99% holen? Das ist doch Bullshit. Wenn ich eine Wahl fälsche, dann nehme ich doch gleich die 100. Das ist doch lächerlich. Also, dann mache ich mir doch keine, also, sowas Abwegiges. Nein, Spaß beiseite. Das war natürlich jetzt ein Gag, den wir hier mal so eingeflochten haben. Natürlich geht es um die aktuellen Wahlen in Deutschland, die da immer mal beschuldigt werden, dass sie gefälscht wären. Das kommt überwiegend aus rechten Kreisen oder eigentlich, ich würde fast behaupten, nur aus der rechten Ecke und natürlich auch immer wieder durch AfD-Fans. In Deutschland wird vor allem die Briefwahl von AfD-Fans beschuldigt, dass sie gefälscht wird oder zumindest sehr anfällig wäre für Wahlfälschungen. Und deswegen wird da sehr aktiv Misstrauen gegen die Briefwahl an sich geschürt. Und dabei macht es die AfD oder die AfD-Fans machen es recht clever. Erst wird das Misstrauen gegen die Briefwahl gestreut und dazu aufgerufen, lieber selber in die Wahlkabinen zu gehen, ins Wahllokal und das selber zu machen, weil man sich da vergewissern kann, dass die Stimme auch so in die Wahlurne reinkommt. Und dann machen das die AfD-Wähler natürlich auch überwiegend so und gehen eben zur Wahl selber hin und nutzen nicht die Briefwahl, wodurch natürlich der Anteil der AfD-Stimmen bei der Briefwahl relativ gering ausfällt im Vergleich zum Gesamtergebnis. Und dann kommen meistens als erstes natürlich die Ergebnisse rein aus Wahllokalen, die eher kleiner sind, wo eher weniger Menschen wählen. Und die Briefwahllokale, gerade auch über die Corona-Zeit, wo ja ganz viele Menschen die Briefwahl in Anspruch genommen haben, die sind oft nicht unbedingt auf diese Masse ausgelegt, sondern gibt es in einem Ort halt drei verschiedene Wahllokale und ein Briefwahllokal. Und das Briefwahllokal hat dann ganz viel auszuzählen, weil da ganz viel reinkommt. Und dann kommt dementsprechend das Ergebnis natürlich auch relativ spät rein. Und jetzt hast du gerade bei Kommunalwahlen, wo man das dann verfolgen kann, wie der Auszählungsstand so ist, wo dann natürlich auch einzelne Lokale aufgeschlüsselt werden, sieht man das dann ganz genau, dass über die Briefwahl dann plötzlich die AfD natürlich ein Stück abfällt,
ja, klar,
weil halt die AfD-Wähler nicht zur Briefwahl gehen. Das nutzt dann aber die AfD oder ihre Fans nutzen das dann natürlich, um zu sagen, ja, guckt mal, auf einmal wird's nach unten korrigiert. So. Und das ist so ein Narrativ, was da bei manchen ganz gut zieht, wobei man ernsthaft sagen muss, also Wahlbetrug in Deutschland, also da muss man auch wirklich, also wir sind viel zu spießig für Wahlbetrug. Ja, ich habe neulich bei Facebook einen Post der Polizei gesehen, wer kennt diesen Mann, Öffentlichkeitsfahndung. Da wurde ein Tatverdächtiger gesucht, aber auf dem Bild, mit dem man ihn gesucht hat, kein Witz, war das Gesicht komplett geschwärzt aus Datenschutzgründen. Und das fand ich schon, also so läuft's hier. Wir sind einfach zu spießig für Wahlbetrug, deswegen kann man sich davon verabschieden. Und natürlich ist die Briefwahl auch sicher, also das, was dem Ganzen da immer angedichtet wird, dass das halt anfällig ist und da könnte man irgendwie, da könnten Leute zweimal wählen und solche Sachen, das ist alles Quatsch. Also das gibt entsprechende Mechanismen, wodurch das überwacht wird und es geht da in Deutschland auch mit rechten Dingen zu. Deswegen ist das natürlich auch hier eine absolute Verschwörungstheorie. In den USA, muss man sagen, hat dieses ganze Narrativ der Wahlfälschung schon viel, viel schlimmeren Schaden angerichtet als in Deutschland. Wir erinnern uns an den Sturm aufs Kapitol. Wir denken an die Spaltung, die in der amerikanischen Gesellschaft immer, immer größer wird. Und man muss auch sagen, an der Verschwörungstheorie in den USA ist natürlich da auch nichts dran. Denn Fox Fernsehen musste wegen seiner Berichterstattung auch über diese Wahlmaschinen sogar eine Dreiviertelmilliarde Dollar Entschädigung zahlen.
Boah.
Und das war das, worauf sie sich geeinigt haben. Also das ist nicht, die sind nicht dazu verdonnert worden von einem Gericht, wo man sagen könnte, das haben die aber eine Riesenstrafe ausgepackt, sondern die haben sich verglichen mit dem Wahlmaschinenhersteller. Und dabei ist schon eine Dreiviertelmilliarde Dollar rausgekommen. Die würde ich jetzt nicht unbedingt mal so dahin blättern, wenn ich absolut davon überzeugt wäre, dass das, was ich da erzähle, hundertprozentig stimmt.
Ja. Vor allem nicht, nachdem es getestet wurde.
Also ja, das ist ja, genau. Ja. Und natürlich erzählt Trump den Schwachsinn trotzdem munter weiter und ist auf dem besten Wege, wieder zurück an die Macht zu kommen. Wenn er das schaffen würde, wäre das sehr, sehr schlimm und sehr, sehr traurig. Aber ich glaube, dann wären die Vorwürfe der Wahlfälschung zumindest widerlegt oder die Wahlfälscher werden in ihrem Business wirklich sehr, sehr,
sehr
gut.
Schlecht.
Ja, oder sehr gut.
Oder sehr gut, wenn er sie einsetzt. Ja, aber das ist,
es ist natürlich, es ist natürlich Quatsch. Und also es ist ja auch so, dass es gibt ja schon Länder, in denen es wesentlich weniger demokratisch zugeht,
wo regelmäßig Wahlen gefälscht werden.
Ja.
Das ist ja auch relativ offenkundig.
Ja.
Und da werden sie mit ganz, ganz rüden Mitteln gefälscht.
Mit Anlauf,
also, ja, also wird einfach eine Zahl erfunden und dann war es das. Ne? So, da ist die Stimmabgabe reine Makulatur irgendwie so.
Ja.
Und auch in Russland weiß man ja jetzt nicht so genau, da wird ja auch viel über, also zumindest was so die im Vorhinein auch so die Manipulation per sozialer Medien und so angeht, das ist ja schon brutal, was
absolut
mittlerweile passiert.
Absolut.
Und auch da ist ja die Frage, ist das schon gehört das mit zum Wahlbetrug-Ding, zumindest zum Wahlkampfbetrug, muss es auf jeden Fall hören.
Beeinflussung.
Ja, wenn man so Bots einsetzt, die dann irgendwie entsprechende Meinungen kolportieren.
Es verzerrt die öffentliche Meinung.
Ja, genau. Und
oder das Bild der öffentlichen Meinung.
Ja, teilweise halt auch mit Falschmeldungen, Nachrichten und so. Das ist schon heftig. Naja, gut, aber Wahlbetrug, ganz, ganz fiese Verschwörungstheorie mit natürlich total Auswirkungen in der Gesellschaft, in der Realität der entsprechenden Länder, in denen das stattfindet. Ich komme mal zu einer Verschwörungstheorie, die jetzt nicht so einen wahnsinnigen Impact hat, was unser tägliches Leben betrifft. Und zwar die Verschwörungstheorie über das Neuschwabenland.
Jawohl.
Jawohl, das ist nämlich was.
Endlich mal wieder was aus dieser Zeit.
Genau.
Da hatten wir schon lange kein Thema.
Das ist es nämlich. Und du hast es damals, glaube ich, anklingen lassen bei der ersten Ausgabe. als du über die Hohlerde gesprochen hast. Da komme ich auch gleich noch kurz drauf zu sprechen.
Ja, die verwinkelte Verschwörungstheorie mit Verschwörungstheorien in der Verschwörungstheorie.
So sieht es nämlich aus, Meta-Style. Also es gab 1938 eine Expedition der Nazis in die Antarktis. So, mit einem Schiff, das den Titel oder den Namen Schwabenland trug. Und es war dort in der Ostantarktika eine gewisse Region noch frei. Die grenzt wohl an ein Gebiet, das Norwegen zugesprochen wird. Oder die Norweger sprechen das Norwegen zu. Der Rest akzeptiert das aber irgendwie nicht. Jedenfalls wurde diese Region dann Neuschwabenland genannt von den Nazis. Und da ist halt die Frage, vielleicht, also da weiß ich gar nicht genau, ob es nicht sogar durch irgendwelche Pioniersgeschichten dann einfach aufgrund des Schiffes dann einfach benannt wurde. Aber egal, es geht auf diese Zeit zurück und aus der Taufe gehoben. Und diese Region immerhin umfasst die 600.000 Quadratkilometer. Also das ist nicht wenig.
Fläche.
Absolut. Und da ist halt ganzjährig die Temperatur unterhalb des Gefrierpunkts. Und ich sag mal so, jetzt im Hinblick auf meine zweite Verschwörungstheorie, die ich gleich vorstelle, da lässt sich nicht so gut an Propellern schrauben. Das kann man mal im Hinterkopf behalten. Und das wird gleich noch eine Rolle spielen. Immerhin gab es und gibt es dort Brutplätze für vier Vogelarten. Also waren die Nazis nicht die einzigen Vögel, die sich da tummelten. Und auch das wird gleich noch eine kleine Rolle spielen, aber das nur aus humoristischen Zwecken. Und jetzt zu der Verschwörungstheorie an sich. Es wurde tatsächlich davon ausgegangen, dass sich große Truppenverbände der Nazis nach dem Krieg oder zum Ende des Krieges hin ins Neuschwabenland zurückgezogen haben, um dort zu nisten. Also beziehungsweise um dort sich zu verstecken.
Dort zu nisten.
Und das ist natürlich von den Leuten, die diese Verschwörungstheorie betreiben und anfeuern, wird das behauptet. Und es sollen dort also Leute, Soldaten geblieben sein, die sich da versteckt haben. Ja. Und das Ganze spielt natürlich mit dieser Hohlerdengeschichte zusammen, denn das Neue Schwabenland ist ja der Eingang zur Hohlerde.
Da geht es dann runter.
Da geht es dann runter und die Hohlerde, also nichts mit vielen tausend Grad und Feuer und Lava und sondern das ist einfach eine Höhle, da kann man gut überwintern. Und
das ist eine optimierte Erde.
Oder so. Beziehungsweise da soll ja auch Hitler noch untergekommen sein.
Es läuft alles wie bei uns, nur perfekt.
Genau.
Halt. Also, das war die Aussage bei der Hohlerde.
Ja, nur man kommt natürlich, also wenn man sich diese Dimensionen anguckt, zu nah an den Erdkern, an den eigentlichen, damit das überhaupt möglich wäre. Egal.
Jetzt komm doch in der Folge über Verschwörungstheorien nicht mit Wissenschaft.
Naja, ich will dem Ganzen nur so einen kleinen Hut aufsetzen, der nicht aus Aluminium ist. Also.
Überhaupt, das ist ja auch nicht bewiesen, dass die Erde einen Kern hat. Ich meine, wo soll denn der hin auf dieser flachen Scheibe?
Nee, du hast ja vollkommen recht, stimmt. Und das mit der Lava aus den Vulkanen ist auch eigentlich totale Spielerei. So, man meinte jedenfalls, Neuschwabenland wäre eben dieser Eingang zu der Hohlerde. Und das hat die Konsequenz gehabt, dass man eben davon auch, was heißt davon ausgegangen ist, dass man diese Idee ins Leben und in die Welt gesetzt hat, Hitler sei noch am Leben. Er hätte sich da gerettet mit diesen Soldaten und wäre irgendwie da in die Hohlerde über Neuschwabenland. Und jetzt kann man sich das mal vorstellen, dass Hitler da höchst selbst in der Hohlerde weitergelebt hat und wenn er mal Bock auf frische Luft hatte, ist er bei knackigen minus 30 Grad im Neuschwabenland rumgewandert und hat den Schneesturmvögeln beim Balzen zugesehen.
Mal eine rauchen.
Es ist eine Vorstellung, ich weiß es nicht. Aber gut, diese Theorie hat sich lange gehalten, hält sich auch immer noch. Mhm. Und was da ganz interessant ist, wie gesagt, werde ich bei meiner zweiten Geschichte drauf kommen, ist, dass man überhaupt so dieser Zeit des Nationalsozialismus und auch den Nazis ja ganz viele auch so technische Wunderwerke zugeschrieben hat. Ja. Was, wenn man sich anguckt, was die Fantastereien von Hitler auch und seinen Leuten waren, wenn der so an Germania gedacht hat, also das sind ja auch Fantastereien, die in diese Richtung gehen.
Absolut,
ne? Also das heißt, so ganz aus dem Nichts kommen die nicht, aber es sind schon damals nur Fantastereien gewesen. Ja, ja. Also er hat es ja nicht mal geschafft, ein Germania zu bauen, wie er das vorhatte. Und also ganz abgesehen davon, dass
nicht
man die Hohlerde nicht mal Germania hat er hingekriegt.
Nicht mal diese mickrige Halle für 200.000 Sitzplätze.
Ich weiß es nicht. Also ich bin da im Zweifel. Und von daher, also natürlich unfassbarer Quatsch. Und was die Versorgung angeht, das wäre ja, wenn man das Ganze mal durchdenkt, noch eine ganz andere Kiste. Und dass man da auch ungesehen und unbemerkt bleibt. Nein, nur gut. Also ich will es den Leuten jetzt auch nicht total streitig machen. Aber das wäre jetzt hier meine erste Theorie.
Guter Kandidat. Und da würde ich mal beim Thema Eis bleiben oder ansetzen, aber auf der anderen Seite des Planeten, nämlich ein bisschen weiter oben und komme mit der Titanic um die Ecke. Die Titanic, das wohl berühmteste Schiff der Welt, neben der MS Moby Dick, die bei der Dampfschifffahrt auf dem Tegeler See zum Einsatz kommt. Die Geschichte der Titanic ist allen bekannt. Darum soll es auch gar nicht so wirklich gehen im Detail. Doch die Verschwörungstheorie, die stellt das so ein bisschen in Frage, ob das denn wirklich so abgelaufen ist, wie das erzählt wurde, beziehungsweise stellt sie gar nicht den Ablauf des Unglücks in Frage, sondern das Schiff. Denn die Verschwörungstheorie zur Titanic besagt, die Titanic sei nicht gesunken, sondern ihr Schwesternschiff, die Olympic. Und wie sich das für Schwesternschiffe gehört, sehr ähnlich, also nahezu identisch, die Schiffe. Und jetzt fragt man sich, wie kommt man da drauf, weil es ändert ja am Endergebnis nichts an dieser großen Tragödie, die das Ganze war. Ob das Ding jetzt Olympic oder Titanic hieß, ist doch für die Leute, die dort leider verstorben sind, also egal. Ne? Es ist ja im Prinzip, das macht ja jetzt nichts besser an dem ganzen Unglück. Und jetzt fragt man sich, wie kommt man da drauf? Die Argumentation läuft wie folgt. Die Verschwörungstheorie wurde von einem Autoren aufgestellt. Der hat gemeinsam mit einem Co-Autor da so ein Buch rausgebracht. Und der hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die Olympic galt als Unglücksschiff, denn sie hat schon das erste Jahr nach ihrer Jungfernfahrt nicht so ganz unfallfrei überstanden, ist mit einem Kriegsschiff ziemlich heftig kollidiert. Und dann kam die Versicherung und hat gesagt, nö, zahlen wir nicht. Also da ist irgendwie was auch immer, was da das Problem war, dass die Versicherung gesagt hat, wir wollen das nicht bezahlen. Und genau da wittern jetzt die Verschwörungstheoretiker einen Versicherungsbetrug. Die Idee der Theorie, die White Star Line, das ist die Reederei der Schiffe gewesen, hätte nun bei einer, eher notdürftigen, günstigen Reparatur einfach Titanic auf die Olympic geschrieben, womit die Olympic dann ja faktisch irgendwie auch zur Titanic wurde. Und dann hätte die Reederei die kaputte, als Titanic getarnte Olympic losgeschickt, mit dem Ziel, dass sie die Fahrt nicht übersteht und die Versicherung dann aber bitteschön bezahlt. Halt nicht für die Olympics, sondern dann für die Titanic. Laut Verschwörungstheorie hätte die Reederei aber nicht den Tod der tausenden Passagiere eingeplant. Das ist auch irgendwie unlogisch, dass man das so...
Kleiner, leichter Widerspruch.
Lassen das Ding so, also klar, die haben gesagt, die lassen das dort sinken, aber sie hätten natürlich, also das, ja, das verstehe ich auch nicht, weil wenn du jetzt ein Schiff im Eismeer fernab der Küste versenkst, dann rechnest du wahrscheinlich schon damit, dass da einige Risiken für den menschlichen Körper mit im Spiel sind. Sollte man meinen, aber nein, laut der Verschwörungstheorie hätte die Reederei das überhaupt nicht eingeplant, denn the ship, formerly known as Olympic, das sollte erst später sinken. Sollte erst später sinken, nämlich in einer erreichbaren, also in einer Nähe zu einem für die Rettung dort platzierten Schiff.
Ah, okay.
Das heißt, der Kapitän, der Dussel, hätte viel zu früh den Eisberg gerammt. Wahrscheinlich war die Schilderung oder die Beschreibung des richtigen Eisbergs nicht so präzise. Und dann hat er sich wohl im Eisberg geirrt. Das ist so das, was man aus dieser Verschwörungstheorie dann entnehmen müsste, wenn man das alles versucht, logisch zu verfolgen. Man merkt schon, es ist ein bisschen wirr. Und darüber gibt es gleich mehrere Bücher. Und dann gibt es aber auch Schriften, die das Ganze so ein bisschen widerlegen, auch Stellungnahmen von Experten, die halt sagen, also erstens, laut Unterlagen wurde die Versicherung erst 2 Wochen vor dem Unglück abgeschlossen, jetzt für diese Fahrt der Titanic. Und noch dazu war die Versicherungssumme viel niedriger als die tatsächlichen Baukosten. Das heißt, entweder scheidet dieses Motiv aus oder die Reederei war geistig und finanziell vollkommen unfähig. Mhm. So, zweites Gegenargument, es gab durchaus Unterschiede zwischen den beiden Schwesternschiffen und das waren zwar nicht viele, aber man hätte das ja trotzdem irgendwie beseitigen müssen, weil Titanic-Teile wurden ja geborgen, überall gibt es diese entsprechende Prägung oder die Kennzeichnung mit der Nummer des Schiffs und das hätte jetzt natürlich dann erfordert, dass man viele Arbeiter einsetzt, um dieses Schiff in schnellster Zeit irgendwie umzubauen, also Teile von der Olympic runter und auf die Titanic, die dann jetzt Olympic,
jetzt bist du schon selber.
Nee, Moment. Man hätte Teile von der Titanic runternehmen müssen und auf die Olympic, die jetzt Titanic hieß, draufbauen müssen, so rum, damit nicht auffällt, dass die Titanic eigentlich die ehemalige Olympic ist, so. Soweit klar. Ne?
Ja.
Man hätte quasi von dem Schiff, als dass sich das Schiff ausgab, die Teile nehmen. So, damit das logisch und schlüssig ist, das hätte viele Arbeiter bedurft und.
Ja, wahrscheinlich auch Zeit einfach. Ne?
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie loyal man jetzt 1912 unter den damaligen Arbeitsbedingungen als Werftarbeiter seinem Arbeitgeber gegenüber war. Ich würde behaupten, dass da nicht jeder unbedingt so toll fand, wie er dort behandelt wurde, dass er bis an sein Lebensende darüber nichts erzählt
dicht
hätte.
Dicht gehalten hätte, das auf gar keinen Fall.
Naja. Und schön ist auch das Argument im Buch, was auch schon ein interessantes Argument ist für die Verschwörungstheorie, ist, warum ist denn der Reedereichef nicht mitgefahren auf der Titanic? Hm. Der wusste ja offensichtlich davon. Und da hat ein Experte einfach erwidert, ja, warum soll der denn mitfahren? Nein. So. Es ist im Prinzip also eher dünn, die ganze Argumentation. Und irgendwann hat dann auch einer der Autoren des Buches dann mal so angedeutet, dass das Ganze wohl eher ein Märchen sei, was sich aber gut verkauft hat. Insofern ein schöner Erfolg für die für den Buchverlag. Egal wie, ob Olympic oder Titanic, am Ende steht leider eine Tragödie mit tausenden Toten. Und die Geschichte der Titanic insgesamt ist ja bekannt. Und sie ist wohl auch so, wie sie ja sehr, sehr, sehr genau erforscht wurde, dann auch passiert.
Ja, auf jeden Fall.
Und nicht so wie in der Verschwörungstheorie.
Auf jeden Fall sehr interessant. Weiß man denn, was mit dem Schwesternschiff passiert ist? Also das muss ja danach noch rumgefahren sein.
Das ist ja die nächste Frage. Dann Theorie wäre dann quasi, oder der Theorie folgend, hätte man dann quasi die Titanic als Olympic dann bezeichnet. Und die war ja ganz und die ist dann als, also die Olympic wäre dann offiziell wieder repariert worden und wäre da toll unterwegs. Es ergibt keinen Sinn.
Aber was ist denn Fakt? Also ist die denn noch unterwegs gewesen, die Olympic?
Die Olympic war noch unterwegs bis 1935 okay. Und wurde dann abgefragt.
Ja, okay. Ja, krass. Wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Tatsächlich sagt man ja auch, dass die Olympic, wenn die Titanic nicht gesunken wäre, wäre die Olympic die große Sensation gewesen, weil die war die erste. Es waren ja Schiffe der Olympic-Klasse.
Ja.
Und das war eigentlich das erste große Ding. Und die Titanic war eigentlich die Nummer zwei. Und dann
ich hatte das immer so verstanden, dass die Titaniken so viel mehr Passagiere noch fassen könnte und so viel größer wäre, dass das halt ein wesentlicher Unterschied. Also ich hatte gar nicht gewusst, dass es ein Schwesternschiff gibt, also in dem Sinne, sondern.
Es gab sogar, glaube ich, noch eins. Also
Das wären also Vorläufer, die aber alle kleiner werden. Okay, ja, krass, Wahnsinn. Ja gut, insofern kann man da zumindest technisch so ein paar Sachen draus ableiten. Aber gut, ja, auf jeden Fall auch verrückt, ey. Das ist auf jeden Fall eine. Ja, vielleicht haben sich die Autoren wirklich dann auch ein schöne Sache für ihr Buch ausgedacht.
In diesem Sinne vom nördlichen Eis zurück nach Neuschwabenland.
So sieht's aus. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Zurück nach Neuschwabenland und zwar zur Reichsflugscheibe.
Jawohl.
Ja, das ist natürlich ein nationalsozialistisches Ding. Man nennt sie auch die nationalsozialistische Untertasse. Habe ich mir ausgedacht. Aber die hat wirklich sehr viele verrückte Namen. Auch da sind sehr kuriose Sachen bei. Also das ist ein Fluggerät, das im Nationalsozialismus entwickelt worden soll, sein soll von den Verschwörungstheoretikern, wird das behauptet. Und es gibt eigentlich auch natürlich keinerlei historischen Beleg dafür. Aber es gibt pseudowissenschaftliche Literatur, die von diesem Kosmos an abgespaceden Technologien als Nazi-Technologie spricht. Und das erwähnte ich ja gerade, diese interessanten Alternativbezeichnungen für diese Reichsflugscheibe, die man sich so vorstellen muss wie so ein UFO, ist zum Beispiel RFZ, also das Pendant zum KFZ, ein Rundflugzeug, oder Projekt Feuerball. Das könnte auch ein James Bond Film sein.
Ja.
Aus den 80ern.
Aber ich finde schon Reichsflugscheibe, finde ich.
Ja, ist schon großartig. Aber da kommt noch mehr. Düsendiskus. Schöne Alliteration, finde ich. Haunebu.
Whatever.
Haunebu finde ich am geilsten. Weil das klingt eigentlich eher eins wie eins von den Teletubbies, ne? Tinky, Winky, Lala und Haunebu. Also Aber es ist tatsächlich, also das Haunebu, da rankt sich eine Erzählung drum. Und zwar soll in Polen, und zwar genauer in Ludowice, so eine, ja, in meiner Vorstellung ist das ein bisschen wie Stonehenge, nur geplant. Also, okay. So, aber halt mit Betonpfeilern. Ne? Da sind so komische, so eine Anordnung von 12 Betonpfeilern, die im Kreis stehen und da drauf liegen nochmal horizontal so Betonpfeiler drüber. Also es muss ein komisches, imposantes Bauwerk sein, okay, von dem keiner weiß, warum das da ist. Also seltsam. Und es ranken sich eben diese Geschichten, dass da dieses Haunebu gebaut wurde und da in diesem komischen Ding entstanden ist.
Ja.
Und ja, also im Endeffekt irgendwie so ein, dass es so eine Schmiede war oder so eine Werkstatt für irgendwelche krassen, geheimen Flug- und Fahrzeuge der Nazis. Und ist auch noch im Eulengebirge, also alles so ein bisschen mystisch da, klingt so ein bisschen komisch.
Oh,
weitere Namen sind auch noch Andromeda-Gerät, Forellenturbine,
jawohl,
Kugelwaffe, ja, oder Vergeltungswaffe. Und natürlich ist die Idee klar, also das soll halt so eine Mischung sein aus einem Helikopter und einem Jet, super schnell, ja, super krasse Durchschlagskraft und so. Und wie ist diese Theorie überhaupt ins Leben gerufen worden? Das ist einem deutschen Abwehragenten geschuldet. Der heißt Jakob Johannes Starzinski und hat sich einen Künstlernamen zugelegt. Oder ein Deckname, wie auch immer. Jedenfalls ist das Alias Nils Christian Christensen.
Ja,
was für ein
Geiler. Ich dachte, der Haunebube.
Der Haunebube, nein. In der Haudeburg zu Hause. Der ist in Brasilien festgenommen worden, 1942, und also wie gesagt als Agent, und ist für 30 Jahre in den Knast gekommen. In der Haft hat er dann behauptet, mit dieser Waffe zu tun gehabt zu haben und die auch konstruiert zu haben.
Oh Mann.
Und hat den Brasilianern sogar angeboten, denen diese Flugscheibe zu bauen. Also dafür, dass er dann irgendwie Strafmilderungen bekommt oder so, aber die haben einfach abgelehnt. So wahrscheinlich haben die auch gedacht, so, okay, der ist auf jeden Fall bekloppt, Ende der Geschichte. Andere Agenten und Konstrukteure behaupteten, dass die ähnliche Waffen konstruiert hätten. Und das ist auch ja ganz spannend. Da hat man auch schon einige Behauptungen gefunden, die sagen, dass Mussolini mit Hitler noch zusammengearbeitet hätte, also Ende der 40er Jahre. Und man zusammen eben auf solche Apparaturen gekommen wäre, um eventuell wie als Vergeltungswaffe halt noch unfassbar heftige Strikes da zu machen und die Russen oder Amerikaner oder wen auch immer damit dann zu treffen. Diese Konstruktion der Reichsflugscheibe ist interessant, weil die steht in der Verbindung mit der Idee der transversalen Rotoren. Das heißt, die hat keinen Heckrotor,
ja,
sondern das sind quasi auf einer Linie angeordnet zwei Rotoren, die horizontal schwingen, aber in entgegengesetzte Richtung.
Ja.
Und dadurch hat die halt eine hohe Stabilität irgendwie in der Luft. Jedenfalls macht das auch diesen Heckrotor überflüssig. Und also technisch gesehen, ja, ganz pfiffig. Und das Ganze wurde dann aufgegriffen, natürlich, wie du auch eben schon sagtest, von der rechten Szene, von wem sonst. Und im Zusammenhang mit dem NS natürlich klar. Und es gab dann den Mythos von diesen Nazi-Flugscheiben im antarktischen Eis. Und da kommen wir wieder zum Neuschwabenland, weil dort sollen die Dinger konstruiert worden sein oder auch konstruiert worden sein. Vielleicht in Ludowice in Polen und dann in Neuschwabenland. Und
macht Sinn.
Genau, die Hohlerde, ja, ist ja da, vielleicht hat auch die Hohlerde eins dieser Dinger beherbergt, ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall verrückt. Es hat sich bei diesem ganzen Zinnober eine regelrechte Literaturgattung zu dem ganzen Thema entwickelt, die sogenannte rechte Ufologie.
Das ist, oh Mann,
sehr, sehr spannend. Und was willst du sagen? Es ist bekloppt, hat aber großen Zulauf gefunden. Und wie ich eben schon sagte, mit diesen ganzen futuristischen und wirklich auch teilweise abgespaceden Ideen der Nazis natürlich irgendwie so einen gewissen Nährboden gehabt, auf dem das wachsen konnte, diese Idee.
Die Reichsflugscheibe.
Ja.
Wahnsinn. Schon interessant. Schon interessant, womit sich Leute befassen und worauf Leute auch so kommen.
Ja.
Ja, ich gehe in der Geschichte wieder ein Stückchen nach vorne. In der Zeit Und zwar in die Zeit des Kalten Krieges zur Operation Infektion. Operation Infektion. Das klingt wie eine Geheimdienst-Vorhaben und das ist es wohl auch. Es geht um eine Verschwörungstheorie, die sich um AIDS und das HIV-Virus dreht. Dazu wurde während des Kalten Krieges durch den KGB gezielt eine Theorie verbreitet, die durchaus Anklang fand, nämlich HIV sei das Ergebnis einer gescheiterten Biowaffenforschung durch die USA und quasi aus einem Labor heraus verbreitet worden, ob jetzt gewollt oder unbeabsichtigt. Das war so das, was die gesagt haben, das versuchen wir zu streuen. Das ist wohl immer wieder versucht worden, in irgendwelchen Zeitungen unterzubringen. Und den richtigen Durchbruch hatte es dann durch den Berliner Biologen Jakob Segal. Das ist, glaube ich, ein gebürtiger Russe gewesen. Und der erweiterte 1985 die Verschwörungstheorie und behauptete sogar, die USA hätten das Virus selbst geschaffen. So, wirklich, also dass das eher bewusst auch stattgefunden wäre. Und dass der Ursprung der Theorie beim KGB lag, das enthüllten Ex-Agenten nach dem Kalten Krieg. Ob jetzt aber dieser Biologe aus Berlin auf eigene Faust handelte oder mit dem KGB dazu in Verbindung stand, das ist bis heute unklar. Man weiß es nicht. Man geht davon aus, das hätte schon Sinn gemacht, dass er da instruiert war, zumal er da wohl auch irgendwelche Kontakte hatte. Auf der anderen Seite wird das auch so ein bisschen in Zweifel gezogen, weil man glaubt, dass die Stasi und die DDR-Führung selbst daran nicht beteiligt waren, da die DDR damals schon auf eine gewisse Entspannungspolitik gegenüber den USA gesetzt hatte und der Segal seine Thesen in der DDR noch nicht mal verbreiten durfte offiziell, was auch interessant ist, wo man jetzt eigentlich das Gegenteil vermuten würde. Nach dem Ende der DDR wurde dann behauptet, dass die Operation Infektion, wie die Desinformationskampagne beim KGB hieß, auch durch die Stasi vorangetrieben wurde. Aber das ist, wie gesagt, auch die Indizien sprechen eher dagegen. Man denkt eher, dass das vom KGB war und dass dieser Segal dass der davon überzeugt war und das selber vorangetrieben hat, was natürlich dem KGB so ein bisschen in die Hände spielte. Und man eher gesagt hat, wir lassen das mal laufen und gucken uns das mit an, wie das da weiterläuft. Ja. So. Genau, sowohl Zeitzeugenberichte als auch Akten widerlegen, wie gesagt, eine aktive Beteiligung der DDR. Denn auch in der DDR selbst widersprachen viele Wissenschaftler dieser These ganz deutlich. Und wenn man da jetzt staatlich versucht hätte, das voranzutreiben, hätte man das ja sicherlich nicht zugelassen. Fakt ist, das HIV-Virus stammt nachweislich von einem Schimpansenvirus ab, das schon Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Menschen übertragen wurde. Das lässt sich mit heutigen Verfahren feststellen, wo quasi so Viren herkommen oder wie der Stammbaum von so einem Virus quasi ist. Aber leider hatte die gezielte Desinformationskampagne, von der sich dann die Sowjetunion auch noch selbst distanziert hat im Laufe der 80er, in Person von Gorbatschow, noch lange ihre Nachwirkungen. Im 2005 sagten einer Umfrage zufolge 50% der Afroamerikaner, sie seien sicher, dass HIV vom Menschen gemacht sei. 15% davon glaubten, AIDS hätte den Zweck eines gezielten Völkermordes an den Schwarzen. Und andere glauben auch glauben nach wie vor, es gehe darum, Homosexuelle auszurotten bei AIDS. Also es gibt durchaus Anhänger dieser Verschwörungstheorie oder Leute, die nach wie vor der Meinung sind, das wäre eine gezielte, vom Menschen gemachte Geschichte, die mitunter vielleicht sogar zu bösen Zwecken auch gezielt eingesetzt wurde. Und muss ich sagen, heftige Folgen einer Desinformationskampagne, die ja selbst von der Sowjetunion als Urheber längst als quasi unwahr geoutet wurde. Und die sich trotzdem bei manchen hartnäckig hält.
Ja, und so tragisch das ist, so gut ist die Überleitung zu meinem letzten Punkt. Weil genau diese gezielte Desinformation, diese Streuung von Desinformation und auch die Idee davon, dass Viren eingesetzt werden, um Teile der Weltbevölkerung zu töten, das alles wird auch Bill Gates vorgeworfen, der meine dritte Verschwörungstheorie ist.
Sind wir wieder in der Neuzeit angekommen.
Ja, so sieht's aus. Schöner Bogen. Es gibt wirklich ein paar Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Bill Gates. Also man muss dazu wissen, er und seine Frau haben ja eine Stiftung, er hat wirklich, also unfassbar viel Geld in diese Stiftung gesteckt. Mhm. Der hat Milliarden auch gespendet, einfach an die WHO, mit dem Ziel, auch früher schon so Impfkampagne nach vorne zu bringen. Und natürlich hat das irgendwann halt Leute auf den Plan gerufen, die als Impfgegner auftreten und sagen, wieso macht er das? Und ja, warum ist das zweckgebunden und so weiter? Ja gut, klar, das ist natürlich, sagen wir mal, provoziert in gewisser Weise. Und seine Stiftung, und da kommen wir halt zu einem extrem interessanten Punkt, seine Stiftung hatte vor Corona eine Simulation durchgeführt, und zwar für eine Pandemie. So. Okay. Und da kam raus, dass diese Simulation nahm, in dieser Simulation nahm die Pandemie ihren Anfang mit einem Virus in China. Mhm. Und das wurde von Tieren auf den Menschen übertragen und hat sich dann weltweit ausgebreitet. Und wenn man das dann liest und so hört, dann denkt man natürlich, ja, es ist tatsächlich ja exakt genauso gewesen. Also, dass man dann auf so eine Verschwörungstheorie kommt, mag man auf den ersten Blick noch denken. Die Frage ist nur, wenn man eine Verschwörung macht und das dann, bevor alles in die Tat umgesetzt wird, als Studie vorher veröffentlicht, dann ist das doch
ein bisschen ungeschickt.
Eine relativ dumme Idee.
Ja.
Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von einer Verschwörung. Na gut, also dazu soll
die
Gates...
Die transparenteste Verschwörung der Welt.
Genau, ever. Dazu soll Gates Strippenzieher hinter mehreren anderen Verschwörungen sein. Zum Beispiel globaler Impfzwang, den durchzusetzen. Warum auch immer er das sein sollte. Aber dahinter kann ja im Endeffekt nur ein guter Wille stecken. Unter anderem natürlich auch durch Corona. Und dann, dass er den Leuten mit Impfung Chips einpflanzt, das ist ja diese ganze Idee. Und da fragt man sich auch, was soll das für ein Chip sein? Ne? Mehr CPU, bessere Grafik? Ich weiß es nicht. aber die Idee der Verschwörungstheoretiker ist dabei tatsächlich, dass er sich die Leute gefügig macht. Und das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Also wenn man jetzt glaubt, dass sein Ziel es sei, die Weltbevölkerung zu reduzieren und dazu, dass er dazu Corona nutzt, dann bleibt doch die Frage, warum er ausgerechnet an die WHO spendet. Also
ja,
das ist ja eine Organisation, die sich jetzt auch mit den Sachen auseinandersetzt, die unterstützen.
Ja.
Und da arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, renommierte Leute, daran, diese Welt zu verbessern. Also wenn man da, dann müsste man davon ausgehen, dass die auch mit drin stecken in dieser Verschwörung und dass die da alle zusammen versuchen, wie die Weltbevölkerung zu kappen,
ja,
wie diese AIDS-Geschichte, dass da ein gezielter Angriff auf Menschen passiert. Also es ist einfach sehr, sehr unrealistisch, weil eben Leute da Faktoren eine Rolle spielen, die eben noch auf eine ganz andere Arten und Weisen verifiziert werden als wirklich redliche Organisationen. Gut, es ist wild. Das Interessante ist auch, dass ja oft bei diesen Verschwörungstheorien so reiche Amerikaner und Amerikanerinnen da Opfer werden, auch einflussreiche Leute. Und es gibt da ganz interessant so ein, ich habe mir da so ein Interview durchgelesen mit einem Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte. Und der hat dazu gesagt, es läge daran, dass es bei den Theorien ja oft darum geht, Einfluss und Macht sozusagen zu sichern oder eben weiter zu gewinnen. Und im Prinzip auch, dass es Leute sein müssen, die schon einen gewissen Einfluss, eine gewisse Macht haben. Und meistens streben die natürlich nach der Weltherrschaft, ist ja logisch.
Ja, darauf läuft es oft hinaus.
Ja, und auch so diese ganzen New World Order Theorien und so, ne, das fußt ja auch darauf, dass es irgendeine Machtelite gibt, die sich zusammengeschlossen haben, hier, was weiß ich, Hillary Clinton, Joe Biden, Bill Gates, die versuchen jetzt irgendwie die Weltbevölkerung zu regieren in irgendeiner Form und dazu nutzen die dann irgendwie, was weiß ich, Viren, um die Weltbevölkerung zu verringern und verdienen da wieder dran und so weiter oder die zu chippen und so. Auch Angela Merkel, ja auch eine relativ machtvolle Person hier in Deutschland in der Politik, 16 Jahre lang, ist oft als Feindbild da genommen worden. Die wird ja auch, das habe ich damals erzählt, auch in unserer ersten Folge zum Thema Verschwörungstheorien, als Reptiloidin dargestellt.
Auch das, ja.
Und sie sei irgendwie von Aliens gesteuert oder wie auch immer. Und Es geht halt oft um Politik, um Geld, um Macht und die Lenkung der Welt. Und aus den Leuten lässt sich natürlich auch relativ gut ein Feindbild machen, weil man einfach relativ viel über die weiß. Und bei Bill Gates, finde ich, ist halt die Frage, der hat ein irrsinniges Vermögen, verdient auch immer noch irgendwie in der Stunde 207.000 Dollar oder so. Warum spendet der Milliarden? Also dann müsste er ja eigentlich das Geld einsetzen, um diese Verschwörungstheorien oder die Verschwörungen weiterzutreiben.
Es ist nicht sehr clever angestellt.
Nein,
insgesamt.
Überhaupt nicht. Oder das ist halt eine gute Tarnung von ihm.
Ja.
Aber gut, also es ist wirklich wild und lassen sich natürlich auch viele Sachen relativ schnell entkräften. Umso fraglicher und fragwürdiger ist es, warum immer noch so viele Leute an diesen Erzählungen festhalten. Und natürlich versucht man vielleicht irgendwo auch Ängste zu kaschieren oder Unwissen zu kaschieren dadurch, dass man eben sagt, naja, da muss doch irgendwas Größeres hinterstecken und irgendein böser Wille. Und am Ende des Tages sind diese Dinge, wie wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, oft auch Unfälle einfach, die passieren, bei denen man nicht einsehen will, dass das dann doch ein Unfall war und keine von Menschen geplante und von langer Hand geplante Verschwörung oder so, wie jetzt zum Thema Corona. Also, genau, Bill Gates, mein letzter Punkt zu diesem Thema und damit seid ihr wieder an der Reihe und müsst euch überlegen, welche Verschwörungstheorie ist für euch hier die Gewinnertheorie.
So ist es, so ist es. Jetzt haben wir schon 12 Verschwörungstheorien hier besprochen. Gerne, wie gesagt, auch nochmal die erste Folge zum Thema Verschwörungstheorien hören. Und wir freuen uns auf euer Feedback und eure Punktevergaben zu diesem Thema über unsere Social-Media-Kanäle. Es war wieder ein Fest. Vielen Dank, lieber Quichotte. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
Ja,
bis zum nächsten Mal.
Danke auch, mein Lieber. Und wir hören uns beim nächsten Mal und bleibt uns gewogen. Alles Gute, bis dann. Ciao.